Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß!
Hallo, liebe Dörte, wie geht's dir denn heute?
Hallo, liebe Uta, mir geht's gut.
Du zeigst mir eine Quietscheente.
Genau, die hält mich heute happy.
Was steht da drauf? Wie?
Munich Goes Future, das ist eine neue Lufthansa-Ente. Die haben die Gäste wahrscheinlich noch nicht gesehen, die ist intern.
Ja, die Ente hat ja inzwischen schon eine Geschichte auf dem Buckel bei uns intern. Na, das ist ja schön, dass dich eine kleine Quietscheente heute am Leben erhalten hat. Das ist wunderbar. Und das ist auch gut so, weil wir ja heute einen ganz besonderen Gast bei uns an der Barthez haben, den wir jetzt ausquetschen wollen. Und der, glaube ich, mit sehr viel Elan zu uns kommt. Und mit genauso viel Elan wollen wir ihn ja auch begrüßen. Es handelt sich um Frank Dobheide, der Autor von Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Und genau, und was der alles so bewegt und was ihn bewegt, das wollen wir ihn heute fragen. Dann machen wir gar nicht lange hin, oder Dörte, wollen wir ihn jetzt mal direkt zu uns holen?
Nein, den holen wir sofort rein. Wir wissen ja schon, dass der ein cooler Typ ist. Da freuen wir uns jetzt schon drauf.
Alles klar, jetzt also zu Frank Dobheide. Ja, herzlich willkommen an der Barthez heute, Frank Dobheide. So toll, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Frank.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, ausgerechnet dich, Frank. Das wird sich jetzt noch rausstellen im Laufe des Gesprächs, ob, ja, das
sehr gut, würde ich sagen.
Ob das so eine gute Idee war. Also, bevor es losgeht, wollen wir dich kurz vorstellen natürlich. Und du hast wie alle anderen Gäste natürlich hinterher noch die Möglichkeit, das alles zu korrigieren, anders darzustellen, zu widerlegen und so weiter. Du hast an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert. Mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation und bist dann in den Beruf eingestiegen als Werbetexter. Bist in die Werbebranche eingestiegen, hast dich dann zum Kreativdirektor entwickelt, dann zum Chairman, erst bei Grey, dann bei Scholz & Friends. Hast dann die Deutsche Markenarbeit gegründet und da hat sich dann die Verlagsgruppe Handelsblatt dran beteiligt. Da wurdest du dann Geschäftsführer für Kundenentwicklung und Markenführung. Und bist da aber 2019 ausgestiegen und hast selber gegründet. Und zwar das wunderbare Unternehmen Human Unlimited. Human Unlimited, kann man sagen, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Purpose. Und was ich auch sehr schön finde, ist, zumindest auf eurer Website steht, Human Unlimited ist die kreative Antwort auf Unternehmensberatungen und Excel-Charts. Und ich finde, das macht es ja auch schon ziemlich klar. So, und on top bist du aber auch noch Autor eines wirklich großartigen Buches, das ich jedem ans Herz legen kann. Und das nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Und der Titel passt natürlich auch wieder sehr gut zu der Headline bei euch auf der Website. Und ich möchte auch noch kurz einen Satz zitieren aus deinem Buch, weil ich das so einen Schlüsselsatz auch fand, um den sich dann am Ende doch alles rankt. Nämlich, das Wunderbare am Menschen ist, er kann sich von einer Sekunde auf die andere ändern, wenn er es denn will, zum Beispiel für ein lohnend erscheinendes, motivierendes Ziel. Und damit ist der Mensch nämlich so schön in den Mittelpunkt von allem gestellt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, Frank, haben wir jetzt erstmal alles richtig erzählt oder möchtest du noch irgendwas ergänzen?
Also ich könnte ergänzen, ich verheiratet bin, drei Kinder habe und einen Golden Retriever, keiner auf mich hört. Ja. Ich könnte aber was erfinden, vielleicht Olympiasieger, Nobelpreisträger, aber das würde nur ablenken, glaube ich.
Das stimmt. Nee, ich finde, also du hast ja auch schon genug zu bieten, also die Olympia-Goldmedaille, die brauchen wir gar nicht. Aber lass uns direkt mal einsteigen, genau mit dem Begriff, der ja hier eine zentrale Rolle spielt in deinem Leben, in deinem Unternehmen und auch heute im Gespräch, nämlich Thema Purpose. Und wir wollen gerne wissen, mit welchem Purpose bist du denn heute in den Tag gestartet? Also kannst du sagen, warum du heute aufgestanden bist?
Ja, heute gab es überraschenderweise wie jeden Tag irgendwie viel zu tun. Und unsere Aufgabe ist ja praktisch dafür zu sorgen, dass Menschen und Unternehmen über sich hinaus wachsen können. Wie geht das überhaupt? Eine wichtige Aufgabe, und daran haben wir heute gearbeitet, ist das Vorstellungsvermögen aufzubauen.
Oh ja.
Problem kennt ihr in eurem Konzern vielleicht auch. Mit Zahlen kann man alles messen, aber kann nichts sehen. Ich habe gar keine Vorstellung davon, wie wollen wir denn mal werden als Unternehmen? Wie sieht die Zukunft denn aus? Und da es heute technologisch so komplex geworden ist, kann man sich viele Sachen gar nicht mehr vorstellen. Und das ist unsere Aufgabe, um zu sagen, guck mal, so sieht's aus, so fühlt sich's an. Und das wäre doch schön, wenn du da mit dabei wärst, oder? Und das haben wir heute gemacht.
Das hört sich ein bisschen so an, als wenn man in so ein Disneyland geht und sich einfach mal inspirieren lässt von all dem, was man da erlebt, und dann geht man in einen Raum und kreiert sich.
Ja, und ist ehrlich gesagt auch so, Dörte. Warum ist es so? Weil die letzten 50 Jahre die gesamte, bleiben wir mal in der Welt der Wirtschaft, dagegen gearbeitet hat. Da wurde es auf einmal immer zahlenorientierter. Die Manager waren gar keine Generaldirektoren mehr, die Menschen und Unternehmen geführt haben, sondern die haben Zahlen gemanagt. Die fühlen sich für Zahlen verantwortlich. Wo du denkst, wie managst du denn Zahlen? Sag mal, in Mathe habe ich gelernt, man kann die addieren und subtrahieren, dividieren, multiplizieren, aber managen, erzähl mal, wie geht das? Das hat aber dazu geführt, dass die rechte Gehirnhälfte abgeschaltet wurde. Also, die gesamte Welt der Wirtschaft, nicht nur die Luftfahrtindustrie, guckt auf, egal welches Problem man hat, mit der logischen Seite. Das ist wie ein Navi, was nur eine Route kennt. Das kann ja die kürzeste sein, aber alle sind da. Und dann bist du im Stau und kommst trotzdem nicht voran. Und insofern ist es eine große Aufgabe für alle Unternehmenslenker und alle, die irgendwie was mit Unternehmen, Kommunikation, Führung zu tun haben, zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die rechte Gehirnhälfte wieder durchblutet wird. Dass wir Bilder kreieren, dass wir Gefühle kreieren, dass wir Sehnsüchte schaffen. Warum ist das so wichtig, Dörte? Es gilt ein grausames Gesetz. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Auch bei Lufthansa. Der sagt nämlich, alle komplexen Systeme, Unternehmen oder unser eigenes Gehirn, haben einen eingebauten Energiesparmechanismus. Was ich nicht machen muss, mache ich nicht. Alleine, damit ich dafür sorgen kann, dass hier nicht alles auseinanderfällt. Kennen wir bei uns, ne? Wir müssten ein bisschen mehr Sport machen, wir müssten ein bisschen weniger Schokolade essen. Ist mir ganz klar, mache ich aber nicht, weil es automatisiert viel energieschonender ist. Und die einzige Art, überhaupt in die Energieschuld zu kommen, ist, du musst ein begehrenswertes Bild schaffen, dass das Gehirn denkt, okay, dafür lohnt es sich. Und dann setze ich mich mal in Bewegung.
Und dann sind
Und
wir
dann
bei
bist du bei
Purpose
Purpose.
und bei Reason Why und bei wie schaffe ich Innovationen? Weil auch für Innovationen brauchst du ja Vorstellungskraft, brauchst du Mut, brauchst du
Ja.
einfach mal, früher sagt man out of the box denken, ne? Jetzt
Ja.
macht ihr das wahrscheinlich anders, aber es ist immer noch dasselbe out of the box denken wie früher, nur wir sind es vielleicht nicht mehr so gewohnt und wir denken, das kommt dann schon von selbst, wenn wir gucken, was links oder rechts
Ja.
passiert, ne?
Also wir würden jetzt behaupten, Dörte, die Box ist das Problem. Wenn jeder out of the box denken muss, dann stimmt mit der Box was nicht. Und egal in welcher Industrie ich mich bewege, in welchem Unternehmen ich so zu Hause gerade bin, die müssen alle out of the box denken. Und da fängt das Problem an.
Total, bin ich bei dir. Cool. Also gehen wir mal davon aus, wir haben keine Box mehr. Was macht ihr dann jetzt bei Human Unlimited und wie muss man sich das vorstellen? Weil ich finde auch allein den Titel Human Unlimited extrem motivierend, weil ich denke, hey, das hat mit Menschen zu tun, das hat keine Grenze, das scheint den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. All das macht der Begriff schon, habe ich damals schon gedacht, als du das rausgegeben hast, wow, der Typ hat es voll auf den Nagel getroffen. Aber erzähl mal, wie macht ihr denn sowas?
Also, du hast es total verstanden. Das ist schon mal gut. Und warum ist das auch eine Gegenbewegung? Weil in den letzten Jahren der Mensch nicht so viel galt. Das war immer der größte Kostenblock und immer der nervigste, weil die Widerworte gegeben haben, gestreikt haben und so weiter. Kennt ihr natürlich gut, ist ja klar. Da warst du froh, wenn du die outsourcen konntest und automatisieren konntest, was immer ging. So sind Menschen zum Humankapital oder zur humanen Ressource geworden. Die wurden gar nicht mehr als Menschen gesehen. Das hat natürlich Effekte gehabt, dass Menschen sich auch so verstanden haben. Und jetzt ist die große Fähigkeit des Menschen verloren gegangen. Das innere Vermögen, also Ideenreichtum, Feingefühl, Kampfgeist, Durchhaltewillen, all das, was nur wir haben, wenn du das aber nicht mitbringst an deinen Schreibtisch oder an Bord der Maschine, dann ist das nur halb so viel wert. Wenn du nur noch Funktionsträger hast, kippt so ein Unternehmen. Die wirkliche Killer-Applikation, dass ein Unternehmen in Schieflage gerät, ist, wenn Mitarbeiter Dienst nach Vorschrift machen. Oh, das tut mir leid, jetzt habe ich Feierabend. Dafür bin ich nicht zuständig. Dann verhalten die sich regelgerecht und sofort funktioniert es nicht mehr. Und jetzt ist die große Aufgabe, wie kriegst du also die Menschen wieder hinter dich und wie kriegst du wieder dieses innere Vermögen und dann bei, wie viele Mitarbeiter hat Lufthansa? 100.000?
Ja, mehr.
Ne? Also sag mal, von mir aus 150.000. Wie kriegst du das 150.000 Mal aktiviert? Und dann gibt es seit Menschengedenken immer dieselbe Masche. Nummer eins, die Menschen müssen den Glauben zurückgewinnen, dass das, was sie tun, wertvoll ist, bedeutsam ist.
Kann ich bestätigen, geht mir auch so.
Wenn sie das entdeckt haben, um zu sagen, das hat irgendeinen Sinn, dass es mich hier gibt, dann ist das Zweite, die brauchen so ein Narrativ, in dem sie verstehen, wo sind wir hier überhaupt, in welchem Kapitel der Geschichte sind wir, welche Rolle hast du übrigens, Uta, und wie geht's weiter? Und dann müssen sie natürlich auch das Gespür haben, das bewirkt irgendwas. Also die Dokumentation, ne, der Fortschritte der persönlichen Entwicklung und so weiter ist dann der dritte Teil. Das ist so die grobe Struktur, wo du sagst, das musst du wieder hinkriegen. Und wenn du dann wirklich in den Arbeitsmechanismus gehst, dann gibt es natürlich auch, hat jeder seine eigene Methode. Wir haben 7 Schritte. Das fängt damit an, dass du sagst, Nummer 1, wir müssen erstmal unsere eigene DNA identifizieren. Was macht uns wirklich aus? Damit Dopheide hier nicht in die Versuchung kommt, sich was auszudenken, was er gerne hätte. Das sind die sogenannten akzeptierten Wahrheiten. Wo jeder im Unternehmen manchmal Zähne knirschen, nicken würde, aber sie sagen, okay, ja, stimmt, so sind wir schon. Dann kommt der schwierige Teil. Wir gucken in die Zukunft, um zu sagen, sehen wir eigentlich alle dasselbe? Sehen die Controller dasselbe wie die Personaler und die Marketingleute und die Produktleute und die Serviceleute und die Callcenterleute? Da sieht die Welt schon sehr anders aus. Und das ist so ein bisschen wie Optikerarbeit. Weißt du, wir drehen mal daran, bis das Bild scharf ist und alle denken, ja, jetzt erkenne ich auch was. Und in dieser Phase bringen wir auch externe Experten, um zu sagen, ihr habt eure Industrie voll begriffen, die Technologie auch, aber ihr habt die Gesellschaft vergessen. Ihr denkt, die Menschen in 10 Jahren sind genau die, die es heute gibt. Nein. Und dann addieren wir dazu, so dass das Bild klar wird. Und dann machen wir uns praktisch an das Narrativ und erzählen so eine Geschichte und verdichten die in einem Gedanken. Das ist dann der Purpose. Das ist ein schreckliches Wort, weil es so eine Zweckveranstaltung ist. Aber nur deshalb, weil die Amis kein anderes Wort dafür haben. Wir in Deutsch schon. Wir haben das Wort beseelt sein. Und wenn immer wir Menschen entdecken, die von dem Thema beseelt sind, die Kindergärtnerin, die Friseurin, der Zahnarzt, der Autoschrauber, sucht die irgendwas aus, dann merkt man, diese Menschen haben unglaubliche Kraft und eine hohe Faszination auf andere Menschen. Karl Lagerfeld, weißt du, der war 85, dem hätten wir ja nicht sagen können, Karl, setz dich doch mal auf die Couch, ruh dich doch mal aus, mach doch mal Fernsehen an, guck doch mal die Auswanderer, du musst doch nicht jeden Tag hier ins Atelier kommen. Der hätte nicht gewusst, wovon wir reden. Und darum geht es so ein bisschen, dich wieder praktisch mit deinem Inneren in Berührung zu bringen. Am liebsten in einer Truppe, die das Gleiche will wie du, weil man sich dann doppelt oder 150.000 Mal so stark findet. Und dann hat man das Gefühl, ich kann wirklich was bewirken auf der Welt und dann geht auch was.
Frank, ich würde gerne nochmal an den Anfang zurückspringen.
Ja.
Und zwar hast du ja gesagt, und das trifft ja auch meines Erachtens voll zu, wenn man Menschen managen möchte, das nervt, ne? Also Zahlen managen ist erstmal irgendwie gefühlt einfacher. Die haben keine Widerworte und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Auseinandersetzung mit den Menschen und dieser ganzen Vielfalt dieser Menschen mit all ihren Bewegchen und Sichten auf die Dinge und Problemen und so weiter wahnsinnig anstrengend ist und es nicht so viele Menschen gibt, die da gut mit dealen können und die da gut für aufgestellt sind. Und wenn du diesen Weg gehst, den du gerade beschrieben hast, dann ist es aber die volle Auseinandersetzung mit den Menschen. Ne? Und wie kann denn das dann gelingen, weißt du, dass du die Leute wirklich, also auch die Menschen managen sollen, wobei managen ja auch das falsche Wort ist, glaube ich, an der Ecke, also die Menschen beseelen sollen, wie geht der Weg dahin?
Ja, also ich würde einen Schritt gerne zurückgehen, weil es dann plakativ wird, wie absurd das System ist, was wir jetzt implementiert haben. Also wir denken in allen Unternehmen, nicht nur Lufthansa, wir können die Welt und die Unternehmenswelt mit Zahlen steuern. Das Umsatz, das Profit, das Wachstumsrate, ne, das sind Standzeiten, das ist Benzinpreis, whatever. Und das geht so weit, dass wir auch denken, unser Verhältnis Unternehmen zu Mitarbeitern können wir mit Zahlen steuern. Das Jahresgespräch, Uta. Das machst du mit deinem Team vielleicht auch, der Vorgesetzte mit dir auch, um zu sagen, dass ihr auf, wir haben hier mal die Ziele hochgesetzt, gucken Sie mal, wir nehmen uns das vor, unterschreiben Sie mal und ich verspreche ihm, nächstes Jahr reden wir auf einem ganz anderen Niveau. Wenn du denkst, okay, wenn das so ist und sie so fest daran glauben, ja, natürlich, wir haben Psychologen da drin, wir haben 400 Leute in der gesamten Organisation über alle Länder, die beschäftigen sich damit, wir wissen, dass das funktioniert. Warum, lieber Personalchef, machen Sie das nicht mit dem Menschen, der Ihnen am wichtigsten ist? Ihre Frau. Probieren Sie das doch mal, Hochzeitstag. Jetzt haben Sie Blumen überreicht, noch ist die Freude da und dann holen Sie die Wiedervorlagemappe raus. Dann wird Ihre Frau vielleicht ein bisschen kritisch gucken und du sagst aber, pass auf, Schatz, bei Lufthansa, wir sind Profis, wir machen das so. Ich habe mit unserem Personalchef gesprochen und ich habe hier mal 360-Grad-Feedback eingeholt. Deine Schwiegereltern, ne, dein Frauenarzt, die Mädels aus dem Tennisverein, dein Ex-Mann, da ist schon Potenzial nach oben, kann ich dir sagen. Ich habe die Ziele mal hochgesetzt. Red doch mal mit der Rewe-Tante an der Kasse. Du bist schließlich irgendwie einer der besten Kunden. Handel doch mal was runter. Und Einsparergebnisse 5% für dich, Schatz. Und damit du nicht denkst, ich denke mir das aus, habe ich hier ein paar Benchmarks mal eingeholt. Hier, SPW, Sex per Week, Schatz. Lass uns darüber mal reden. Ich sehe doch, welches Potenzial da an dir ist. Also, ich habe die Ziele hochgesetzt, ich habe hier unterschrieben, mach das doch auch mal, mein Schatz. Und ich verspreche dir, unsere Ehe in 12 Monaten ist ja auf einem ganz anderen. Und jetzt merkt man, wenn man es so auf die Spitze treibt, wie absurd das System ist. Und wie geht's? Das war ja deine Frage, Uta. Es geht anders. Nämlich, Menschen sind soziale Wesen. Die wollen sozial eingebettet werden. Und es sind immer 6 Stufen. Nummer 1, ich brauche Sicherheit. Ich brauche das Gefühl, ich werde nicht gefeuert. Du stellst mich nicht mit dem Rücken an der Wand. Du tust mir nicht weh. Meinen Kindern geht es morgen auch noch gut. Mein Leben ist hier nicht auf dem Spiel. All das. Zu viel Sicherheit, aber auch gefährlich. Langeweile. Ich kann die Lippen synchron mitbewegen, ne, beim Montagsmeeting oder dem Board durchsagen. Mutter.
Nein!
deshalb brauchst du so eine Ungewissheit. Weißt du, so kleine störende Elemente, dass die Menschen einfach wach bleiben, um zu sagen, hoppala, was war das denn jetzt? Dann kommt Nummer 3, Wahrnehmung. Ich sehe dich, Dörte, als Mensch. Ich weiß, ne, was dich noch interessiert, was du in deiner Freizeit so machst, ne, wo dein Herz hängt, all das, was du auch gut kannst, all das. Wenn du das hast, dann kommt Zugehörigkeit. Wie dokumentieren wir eigentlich, du bist einer von 100.000? Und woran spürst du das, dass wir, ne, zusammen das gleiche Ziel haben? Und die beiden großen Treiber sind persönliche Entwicklung. Ich habe das Gefühl, ne, ich wachse, ich lerne Sprachen, die ich nicht konnte, Kollegen, die ich nicht kannte, Städte, wo ich noch nicht war, mein Gehalt wächst, was immer. Und der letzte und wichtigste Treiber, ich habe das Gefühl, ich bin Teil von etwas, was größer ist als ich und für mich wichtig ist. Und in dieser Zusammenschaltung passiert dann was. Aber jedes Unternehmen ist anders. Bei der Telekom hat keiner Angst, dass er gefeuert wird. Da ist Sicherheit nicht das Thema. Ungewissheit schon mehr. Weil die sind 20 Jahre da immer dasselbe. Da ist überhaupt nichts Neues mehr passiert. Theoretisch, ne? Jetzt erfunden. Und das kann aber von Unternehmen zu Unternehmen oder von Bereich zu Bereich anders aussehen. Aber die Schritte sind trotzdem immer dieselben.
Das heißt, wir gehen immer zurück zu den menschlichen Bedürfnissen und zu, ja, im Grunde genommen einer psychologischen Herangehensweise zu dem, wie findet Sozialleben statt, wie findet Miteinander statt, was erhofft man sich vom Leben. Und da ist ja ganz viel drin von wirklich auch Spiritualität im Zweifel, ja. Also bunter Strauß dessen, sich mit den Menschen zu beschäftigen.
Ja, und da liegt das große Vermögen und das liegt brach. Ihr kennt die Zahlen von Gallup wahrscheinlich auch. die sagen, ne, ja, 17% fühlen sich dem Unternehmen noch verbunden, 83% nicht mehr so richtig.
Wahnsinn.
Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt mal 100.000 Mitarbeiter hätten, dann würden wir 87.000 denken, mit dem Laden habe ich jetzt nichts zu tun. Oder bei euch ist viel besser, nur 70.000. Das wäre aber ausgesprochen gut. Dann reden wir, 70.000 verdienen jetzt, damit ich leichter rechnen kann, mal 100.000 Euro. Dann würdest du sagen, 700 Millionen sind inaktives Kapital. Wow.
Ja, du, das ist ja auch total überzeugend. Aber ich muss nochmal zu meiner Frage zurückkommen. Ja. Wenn heute die Manager mehr Bock haben, Zahlen zu managen als Menschen, ne?
Ja.
Dann, das ist ja eine Vermeidungsstrategie, ne?
Ja.
So. Und das, was du beschreibst, was total wundervoll, logisch und sonst was ist, aber trotzdem muss es ja dann zum Leben erweckt werden. Und das bedeutet, man muss sich mit den Menschen beschäftigen. Ja. Da kommt man ja nicht dran vorbei. Nee. Genau. Und wie kann das dann passieren, dass sie anfangen, sich so zu verhalten, wie du das jetzt gerade aufzeichnest?
Ja. Also pass auf, einmal noch zur Einordnung. Wenn du in deinem Eckbüro sitzt und Excel-Tabellen drehst und in keinem anderen Land sind so viel CFOs CEO geworden wie in Deutschland, dann hast du das Gefühl, ich kann mir die vom Hals halten. Dann irgendwann entdeckst du aber, pass auf, unser Börsenwert ist eigentlich sogar noch ganz okay, aber Mitarbeiterloyalität all-time-low, haben wir gerade angesprochen. Kundenbindung all-time-low. Wir haben die selber dahin dressiert, wo kriegt das günstigste Schnäppchen, mir doch egal, mit welcher Airline ich fliege. Und jetzt kommt das große Problem, gesellschaftliche Akzeptanz, all-time-low.
Aber das muss man ja messen.
Ja, pass auf. Ja, aber das kannst du messen. Klar, sind Sie stolz auf dieses Unternehmen? Vermissen Sie das? Ne? So, würden Sie dem Unternehmen Geld geben? Ist es gut, dass dieses Unternehmen überhaupt gibt? Deutsche Bank. Nehmen wir mal ein Beispiel, damit nicht immer deutsche Lufthansa ist. Deutsche Bank braucht Geld. Ne? So, Zeiten sind hart für Banken. Eigentlich wissen wir, eine eigene Bank ist nicht schlecht. Wir wollen ja nicht alles mit der Bank of Scotland machen, aber die bräuchte jetzt 10 Milliarden vom Staat. Der Bundeskanzler Olaf Scholz ist nicht so entscheidungsfreudig. Insofern gibt er es zur Abstimmung und sagt, Deutschland soll entscheiden. 10 Milliarden vom Staat für die Deutsche Bank oder nicht. Dann würden von den 83 Millionen, Uta, 82,4 Millionen sagen, ich brauche die nicht. Ich gehe zur Sparkasse. Why? So, und jetzt fängt das Problem an. Die Mitarbeiter sind nicht mehr an deiner Seite. Die Kunden sind geflüchtet und die Gesellschaft sieht den Wert, den du als Unternehmen bringst, überhaupt nicht. Und jetzt wird es auf einmal wirklich lebensbedrohlich und jetzt kommt das Thema Sinnhaftigkeit, Purpose und Mensch mit großer Wucht zurück. Denn die große Erkenntnis ist, oh, das ist mal die entscheidende Variable in meiner Erfolgsformel. Wenn ich keine Menschen im Flieger habe, shit, kann ich noch so billig Kerosin einkaufen und Startseiten wandeln. Bringt überhaupt keinen Mehrwert. Und jetzt gibt es dann Hoffnung. Warum? Haben wir vielleicht sogar in Corona-Zeiten gemerkt, da wurden die etablierten Systeme durchbrochen. Weißt du, also die Meetings konnten nicht mehr so sein, die Arbeitsplätze konnten nicht mehr so sein, die Rituale konnten nicht mehr so sein. Und plötzlich merkte man, ach guck mal, die Chefin sitzt auch vorm Billigregal im Keller, hat dieselben selbstgemalten hässlichen Kinderbilder zu Hause wie ich, trägt auch ein Poloshirt auf einmal, ne? Keine Bluse mit Monogramm. Das ist ja doch ein Mensch. Man hat anders geredet und man hat gemerkt, auf einmal kann man was bewegen. Da konnte der Vorstandsvorsitzende über Nacht sich mit dem Betriebsratsvorsitzenden einigen. Die IT-Abteilung hat über Nacht 10.000 Laptops besorgt und der Datenschutzbeauftragte hat gesagt, natürlich können Sie Kamera anmachen, müssen Sie mich doch nicht fragen, ist doch klar. Dann werden auf einmal unglaubliche Dinge möglich. Und in dieser Erlebbarkeit, dass sich da was verändert, geht was. Warum gibt es Hoffnung? Weil die meisten Top-Managerinnen und Manager, die ich kenne, haben auch eine rechte Gehirnhälfte. Und das sind auch Menschen. Und überraschenderweise sind die im privaten Umfeld meistens auch anders, als man die so kennt.
Ja, ist das nicht verrückt? Also das sage ich mir auch jedes Mal wieder. Ja. Das ist so erstaunlich. Ja.
So, und da kann man ansetzen. Was man braucht, und das ist ja auch ein valider Punkt, den du hast, es gibt ganz wenig Role Models. Weißt du, wo du sagst, guck mal, das Unternehmen, ne, mit der Sinnhaftigkeit und mit der Veränderung ist daraus was passiert. Hier unser Bereich, diese ne, CEO oder was auch.
Ja, das ist für mich immer relativ, weil ich finde, jeder hat irgendwie einen Teil von Vorbild und dann verknüpft man da Vorbild A, B, C und D, also diesen Idealmenschen oder diese Idealfirma wird es nie geben, aber trotzdem, ja, ich glaube, da hinzuschauen und zu schauen, wer wirklich groß ist oder wo man sich was abschauen kann. Gerade im Zeichen der Queen sind wir jetzt gerade wieder da. Was ist jetzt uns verloren gegangen mit der Queen? Ne? Das ist das beste Beispiel von eigentlich eine alte Dame, seit 70 Jahren da, wo sie ist. Vielleicht auch ein bisschen zu steif, mag man sagen, aber auf der anderen Seite, hey, die hat sich flexibel über die 70 Jahre immer wieder angepasst. Und sie hat sogar mit einem grünen Outfit vor ein paar Jahren zum Geburtstag alle geflasht, weil es einfach das absolut abgefahrenste Grün aller Zeiten war. Also im Nachhinein muss ich wirklich sagen, die Frau, Hut ab, ja.
Ja, und finden wir alle, ne? Vertrauen beginnt mit Vertrautheit. Und irgendwie hat sie unser gesamtes Leben ja irgendwie begleitet. Das ist ja interessant. Sie war auch als Marke immer total stimmig in sich selbst. Wenn ich meiner Sehnsucht aber Lauf lassen würde, Dörte, würde ich sagen, in der gesamten Welt und auch in England gibt es nicht mehr viele Menschen, denen die Öffentlichkeit vertraut, denen sie das überhaupt zuhören.
Also Menschen und Institutionen, muss man sagen.
Ne? Ja, so. Das denke ich auch.
Die Queen vielleicht schon. Und dann hätte man, wenn ich jetzt mir was wünschen könnte, gesagt, sag mal, du als globale weibliche Führungsfigur. Wäre da für deine Spezies der Frauen nicht mehr gegangen? Beim Brexit hättest du nicht einmal die Augenbraue hochziehen können. Du hättest ja gar nichts sagen müssen. Hättest du Boris Johnson nicht einmal nur einbestellen können? Hinter verschlossenen Türen. Weißt du, wo man denkt, wäre der Purpose nicht größer und wichtiger gewesen, außer ich halt ne, irgendwie das Haus zusammen und guck, ne, dass die Monarchie nicht runterkippt und dass England irgendwie einigermaßen gerade bleibt. Wäre da mit dieser Kraft, die du doch hattest als Persönlichkeit, nicht mehr gewesen. Aber das ist, glaube ich, mein persönliches Thema.
Aber das war ihr ja nicht zugestanden. Also nee. Ihre Rolle war ja war ja neutral angelegt und ist es nach wie vor, auch jetzt bei Charles. Ja. Aber ja, die Frage ist, was war denn ihr Purpose? Und ich glaube schon, dass sie ja einem gefolgt ist, obviously. Ne? Sie wusste ja, warum sie morgens aufsteht. Und sie wusste schon, dass sie irgendwie das Commonwealth repräsentiert. Obwohl, wenn du einen Australier fragst, der würde im Zweifel sagen, hä, Queen, was hat die denn mit mir zu tun? Aber egal. Aber die Queen selber, die ist ja mit einem Purpose morgens aufgestanden.
Ja, glaube ich auch. Ne? Und sie wollte das in die neue Zeit tragen. Ne? Sie hat das ja als Lebensaufgabe bis zum letzten Atemzug genommen. Ich glaube, sie wollte die Monarchie am Leben halten. Sie wollte dafür sorgen, dass sie ein stabilisierender Faktor ist.
Ganz genau.
Aber mehr auch nicht. Und ich finde, Uta, sie hätte nicht reden müssen. Ein strenger Blick reicht ja manchmal nicht. Wir können in Gesichtern ziemlich gut lesen, wir Menschen.
Das ist wahr.
Aber das hat sie nicht gemacht, ganz bewusst nicht. Ist ja klar, so hat sie ihre Rolle definiert. Mein Wunsch wäre es aber gewesen.
Wie kommt denn jetzt, weil wir haben jetzt über Unternehmenspurpose gesprochen. Ja. Ne? Das ist die Geschichte, hinter der sich dann alle versammeln. Was hat es denn mit dem individuellen Purpose auf sich und wie kommt das dann zusammen? Ich habe manchmal das Gefühl, also Dörte und ich, wir sind oft durch die Gegend gezogen, haben Vorträge gehalten mit viel Sendungsbewusstsein auch zum Thema Purpose und sind meistens eingestiegen und haben die Kolleginnen und Kollegen gefragt, ob das jetzt Purser waren oder First-Class-Lounge-Mitarbeiter, was ist denn dein persönlicher Purpose, warum bist du denn morgens aufgestanden? Und das war schon auch interessant, weil viele tatsächlich gesagt haben, ja Gott, ich gehe zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Ne? Also und vielleicht noch, ja, um meine Kollegen zu treffen.
Ich habe aber auch viele getroffen, Uta, die gesagt haben, weil ich was für die Gäste machen möchte.
Absolut.
Und weil ich begeistert bin, wenn was gut läuft und wenn derjenige sich mit einem Dankeschön verabschiedet.
Total, um Gottes Willen. Und davon leben wir ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass alleine die Frage so viele ins Grübeln gebracht hat und sie halt auch erstmal nachdenken mussten. Sie haben sich aber vorher nie gestattet, darüber nachzudenken. Und das fand ich so interessant.
Genau. Und das wäre meine Antwort auch darauf. Die haben das für sich noch nicht klar sortiert.
Genau.
Wie finden Menschen ihren individuellen Purpose? Es gibt ein paar Begnadete, die sind das von Geburt an. Fußballgott, Instagram-Star, Herzchirurgin, such dir irgendwas aus. Da gibt es nicht so viele von, ne? Aber die haben das. Es gibt auch wenige, die werden das durch ein persönlich dramatisches Erlebnis. Das bringt dein ganzes Wertesystem wieder irgendwie auf ein anderes Level und dann ist dir ganz klar, das ist wichtig und das ist meine Aufgabe. Der große, große, große Teil sieht was, wo er denkt, ach, das ist aber interessant. Und das ist eine gute Truppe, da würde ich gerne mitmachen.
Und er würde das sogar wechseln, wenn er denkt, was anders ist interessanter.
Total, total. Und wir haben dann unterschiedliche Ausprägungen. Also es fängt an mit einem inneren Anliegen. Ich möchte gerne, dass es Menschen gut geht, dass sie sich wohlfühlen. Und wenn die in 10.000 Meter Höhe Angst haben, dann ist das, für, was ich tun kann, umso wertvoller, als wenn die in der Straßenbahn sind. Deshalb würde ich es lieber da oben machen. Oder dann schon ein bisschen mehr, das ist eine Herzensangelegenheit. Ich mache das wirklich, wirklich gerne. Dann merke ich, ne, ich freue mich und irgendwie bin ich ganz happy, wenn ich den Schweiß abgetupft habe und er wieder glücklich gelandet ist oder was auch immer. Und die höchste Stufe, gibt es nicht so viele von, das sind die Beseelten. Und was man dann tut, ist aber völlig egal. Ne? So, wir kennen die alle. In Düsseldorf gibt es 1212 Bäcker. Einer davon ist Josef Hinkel. Ne? Hat so ein weißes Bäckermützchen auf und Hemd und immer Hosenträger. Und da stehen morgens, samstags morgens, Leute vor dem Laden in einer Schlange von, ich weiß nicht, 40 Metern, um Brötchen zu kaufen.
Weil seine Brötchen am besten schmecken.
Seine Brötchen am besten.
Und weil wahrscheinlich sein Personal auch das netteste Personal ist.
Total.
Und das Erlebnis hatte ich letzte Woche auch. Und witzigerweise, wo du gerade Brötchen sagst, bei mir war das der Metzger. Ich bin aus Versehen mal falsch ausgestiegen, war in einem anderen Stadtteil, bin auf einen anderen Markt gegangen. Der Typ hatte eine irre lange Schlange und der hat sich mit mir 10 Minuten beschäftigt so, und mir alle seine Würstchen erklärt. Und ich habe sage und schreibe bei diesem Metzger für mich alleine für 35 Euro eingekauft, was ich sonst nie gemacht hätte. Aber der Typ war immer so sensationell nett, dass ich echt immer noch Lust hatte auf die nächste Wurst. Das hat der sehr, sehr gut gemacht. Und so, der war mit Begeisterung dabei.
Ja. Kennen wir alle. Wir kennen den besten Floristen, die beste Friseuse, ne, den besten Bäcker, den besten Metzger, das schönste Restaurant. Such dir irgendwas aus. Es gibt immer Menschen, wo du denkst, die sind anders als die anderen, weil die eine innere Hinwendung zu dem Thema haben. Und darum geht's.
Cool. Und das ist das Unlimited in Human Unlimited.
Ja, weil es ist wirklich grenzenlos. Also wo kommt Purpose her? Nicht aus Amerika, wie wir denken, sondern aus Österreich. Es gibt einen tollen Menschen, Viktor Frankl.
Ah ja, natürlich.
Ne, 1905 geboren. Kennt ihr Mediziner, Psychologe, aber eben Jude. Deshalb für alle, die zuhören, haben sie ihn ins KZ gesteckt, die Nazis. Seine schwangere Frau, seine Geschwister, seine Eltern auch. Er war 4 Jahre in Auschwitz. Dann wurde er von den Amis befreit und bekam mit, keiner seiner Familie hat überlebt. Und 4 Wochen nach seiner Befreiung hat er ein Buch auf den Markt gebracht, Man's Search for Meaning, das meistverkaufte Psychologiebuch der Welt. Was hat er gemacht? Er hat 4 Jahre Auschwitz aus professionell psychologischer Sicht betrachtet.
Wahnsinn.
Und hat gesagt, sag mal, wieso konnten manche überleben?
Beeindruckend.
Es war ja nicht so, dass die Jungen überlebt haben, die Alten gestorben sind. War nicht so, dass die Frauen überlebt haben, die Männer gestorben sind. Sondern alle, das war seine Erkenntnis, die immer noch einen Sinn hatten, an dem die sich festhalten konnten, konnten unglaubliche Dinge ertragen. Und zwar so, dass das mit dem Medizinstudium dort nicht mehr zu erklären ist. Wann fallen dir Zähne aus, wenn du keine Vitamine kriegst? Gilt nicht mehr. Und keiner weiß, wo kommt diese Kraft her. Die ist aber wirklich unerschöpflich. Der schlimmste Fall, den wir alle zusammen erleben, ist vielleicht Ukraine. Da ist ein kleiner Comedian als Präsident, den keiner ernst genommen hat. Auf einmal kommt das Schicksal mit so einer Wucht auf ihn drauf. Er findet seine Lebensaufgabe, den Sinn, und wächst vor den Augen der Welt über sich hinaus. Ein ganzes Land wächst über sich hinaus und scheint irgendwie eine viel, viel, viel mächtigere Nation wirklich zurückdrängen zu können.
Ja, das ist wirklich unglaublich. Und dieses über sich selbst hinauswachsen ist ja oftmals kriseninduziert. Ne? Du hattest es am Anfang schon erwähnt. Also muss nicht, aber ist doch in den meisten Fällen. Dürfen wir dir denn die persönliche Frage stellen, bist du auch mal durch so etwas durch und hat so eine Krise was mit dir gemacht? Oder warst du immer schon so lustig und fidel und hast gesagt, ich möchte Menschen entwickeln und unterstützen?
Beides, ehrlich gesagt. Ich war immer schon ganz toll, haben meine Lehrer aber nie gesehen. Meine Eltern. Mischmasch, glaube ich, so. Aber ich fand mich immer schon toll. Aber das alleine reicht ja noch nicht, wie wir wissen. Also hat man ein paar Schicksalsschläge? Ja. Also, ich habe eine große Familie, meine Mutter hat 9 Geschwister, da sind allein 20, die haben 35 Cousins und Cousinen, habe ich. Das war eine große Truppe. Da passiert immer was. Ein Cousin stirbt jung an Krebs, einer erschießt sich. Oh weia. Ich war mal lange im Krankenhaus, 6 Monate mit einer Geschichte bei der Bundeswehr. Oh weia. Das vielleicht Dramatischste ist, mein Vater ist gestorben. Da war der 40 und ich noch ganz klein.
Oh mein Gott. Und
auf einmal denkst du ja gar nicht drüber nach, dass du Verantwortung für dein Leben übernehmen musst, aber dann ist es da. Also prägt einen das total. Was aber auch schon immer da war, Uta, ist, durch diese große Familie mochte ich schon immer Menschen und hatte viele um mich. Und eine eigene Familie sind ja schon schräge Gestalten unter uns. Und trotzdem mag man die. Weißt du, also du lernst mit so einer wohlwollenden,
ja, stimmt, das ist cool,
Art, ja, auf Menschen zu gucken. Und wenn du Diplom-Sportlehrer wirst, trainierst du das, um zu sagen, ich sehe, was in dir ist.
Komm, und da hast du recht. Dir.
Ja. Wenn du Werber wirst, dann siehst du, was Zielgruppen wünschen und was Marken eigentlich in sich birgen, um das zur Erfüllung zu bringen. Und das Größte ist, wenn du sagst, was machen Menschen eigentlich 5 Tage die Woche, 8 Stunden? Die Wirtschaft, die Unternehmen, das ist der wirklich große Hebel. Wenn du da was siehst, was eigentlich erfüllender, energetisierender ist, dann kannst du viel mehr bewegen als bei deinem eigenen Familientreffen.
Das ist wahr.
Absolut. Und deshalb sieht man ja auch immer so viele Startups, die so mega begeistert sind und so völlig, sag ich mal, grenzenlos denken, weil sie einfach diese Beseeltheit haben und diese totale Begeisterung. Und das ist auch immer schön, wieder so zu sehen. Und manchmal denke ich so, in einem großen Unternehmen, wie kann man das auch wieder haben? Ich versuche es ganz oft und manchmal laufe ich da gegen die Wand, weil es einfach wieder irgendwelche bürokratischen Grenzen gibt. Aber das ist es eigentlich, ne? Dass du immer denkst, hey, was kann ich noch tun und wo geht's irgendwie weiter und wo ist irgendwie die crazy corner, die die anderen noch nicht gefunden haben.
Ja, und die Beharrungskräfte, die Trägheit der Masse ist wirklich grausam. Besonders wenn man Systeme, ne, implementiert hat, wie ein Unternehmen kommuniziert, was Mist befördert wird und so weiter. Trotzdem, das Tolle ist, Menschen sind detailorientiert. Also wenn du eine andere Brille anhast, ne, und morgen mit einem goldenen Cabrio ins Parkhaus fährst, weiß die Organisation das eine halbe Stunde später. Kriegen das alle mit. Die Wahrnehmung, auch an kleinen Details, ist viel größer, als man denkt. Und der Impact, den man, ne, in seinem kleinen Bereich machen kann, wo dann auf einmal die Vorgesetzten drauf gucken, um zu sagen, was passiert denn da? Alle laufen mit muffigem Gesicht rum, aber was haben die denn, was wir nicht haben? Dann geht es von da aus runter. Was nicht mehr funktioniert, ist dieses alte hierarchische Denken, Entscheiden und Kommunizieren. Heute sind das die freien Radikalen. Du suchst dir Gleichgesinnte über alle Hierarchien, über alle Bereiche und ihr fangt einfach mal an. Ihr hebelt die Organisation aus, weil sie damit nicht umgehen kann. Weißt du? Und dann entsteht was. Und dann geht's manchmal eben doch schnell. Wie schnell? Es gibt die Early Adapters, die sind immer 12%. Frag mich nicht warum. Und wenn du die hast, dann hast du die Organisation. Dann ist der Hebel so groß, dass wirklich was passiert.
Das sind natürlich viele Stellhebel am Ende. Also das ist die gute Nachricht, aber das heißt auch, ne, dass es an einigen Stellen eben zu schrauben gilt.
Ja.
Ich würde gerne nochmal auf das kreative, schöpferische eingehen. Also dieses schöpferisch tätig zu sein, ist dir ja auch sehr wichtig. Und also egal, ob jetzt bei Führung oder anderen Aufgaben, das ist ja auch total egal eigentlich. Also mehr Spiel, mehr Fantasie, mehr Fragezeichen. Ne? Das ist ja so dein Credo und weniger Logik. Ist uns das denn allen gegeben, kreativ und schöpferisch zu sein? Höre ich jetzt manche Fragen?
Ja. Vielleicht kann ich nochmal anknüpfen, Frank. Wenn man es dann hat, so wie du ja sagst, wie reaktiviere ich es dann wieder? Weil wenn ich dann immer mit der Logikhälfte die ganze Zeit unterwegs war, genau, dann brauche ich, glaube ich, diesen Anstupser. Und dann brauche ich so diesen Gedanken von, okay, was muss ich denn jetzt machen, damit ich wieder in diesen Move komme?
Ja, also haben wir das total. Das ist der einzige Grund, warum es Menschen so weit gebracht haben. Von 8,4 Millionen unterschiedlichen Spezies auf diesem Planeten ist eine einzige in der Lage, die Welt zu verändern und sich selbst zu verändern. Wir. Die Giraffe schafft das nicht. Das ist so. Oder der Waschbär sucht dir irgendwas aus. Geht nicht. Das ist tief, tief, tief in uns. Nicht der Starrsinn hat uns so weit gebracht, sondern die Fähigkeit, uns was Neues auszudenken, eine Lösung zu finden. Irgendwie kommen wir da schon raus. Und jetzt fängt das Problem an, Dörte, was du beschrieben hast. Der genetische Unterschied zwischen allen Menschen ist 0,1%. 99,9% sind immer gleich. Und was machen wir, wenn wir in den Kindergarten kommen, wenn wir in die Schule kommen, wenn wir in die Uni kommen, wenn wir in die Karriereprogramme bei Lufthansa kommen? Wir machen die 0,1% so klein wie möglich. Mathe ist immer das wichtigste Fach. Hast du in Mathe eine 1, hast schon mal die halbe Miete. Dann kommen die Sprachen. Weißt du, also ich habe 3 Kinder, habe ich ja vorhin erzählt. Ich habe viel Geld für Nachhilfe ausgegeben. Niemals in Handarbeit und Religion.
Och Mensch.
Weißt du, und dann geht's weiter mit den Unis. Wenn die jungen Menschen studieren, das wichtigste Fach, 500.000 BWL. 250.000 Mädchen, 250.000 Jungs. Ein Grund, damit kannst du immer noch alles machen. Ich weiß doch gar nicht, was in mir liegt, wo ich ein Talent habe, was mich interessiert. Habe ich bis zum Abi noch gar nicht entdeckt.
Immer noch nicht festgestellt.
Warum? So, wie sehen denn BWL-Studiengänge aus? Ihr habt wahrscheinlich genauso viele Lebensläufe gelesen wie ich. Das waren aber ein paar tausend.
Ich habe das auch studiert, schrecklicherweise. Du erwischst genau
die... Ja. Das hätte ja schief gehen können, Dörte. Guck mal. So, und die Lebensläufe, ne, die waren alle an guten Unis, die haben alle einen guten Abschluss, die sprechen alle 3 Sprachen, die waren alle international unterwegs, die waren alle ein soziales Projekt, die sind geklont.
Total. Alles überall.
Und die Karriereleitern, ne, wie sind die, die High Potentials, wie werden die denn gefördert? Die sind geklont. Dann sitzen sie auf dem Chefsessel, da haben wir jetzt ja 40. Und wenn wir die Augen zumachen, Uta Dörte, dann sehen wir, sind alles Klaus Klebers jüngere Brüder. Glatt rasiert, Seitenscheitel, rhetorisch gewandt, Marathonläufer, haben nur eine Schwäche, ne, die Ungeduld, wo du denkst, das ist aber komisch, oder? Wäre nicht mal Platz für einen kleinen Dicken mit Bart? Wer von euch hat eigentlich ein Tattoo oder ein Ohrring? Also, ne, wie geht das? Und das ist das wirkliche Problem. Es ist in uns und es wird uns ausgetrieben in dem Moment, wo wir in irgendwelche Ausbildungssituationen geraten.
Ja, und das eine, also es ist in uns, man kann es reaktivieren und was du eben auch sagst, und das gefällt mir wahnsinnig gut, wir sind ja so beschäftigt, dass wir nicht zum Arbeiten kommen, sagst du ja, an einer Stelle deines Buches, und an einer anderen Stelle zitierst du Mozart mit einer Tagebucheintragung vom 13. Juli 1770 und da schreibt er, gar nichts erlebt, auch schön. Und das finde ich total wundervoll. Und sag uns doch mal, warum ist denn die Pause so wichtig?
Ja.
Vielleicht auch, wie gestaltest du deine Pause ganz persönlich?
Das interessiert mich am allermeisten. Ich brauche auch Pausen.
Ja, Dörte, das lernst du im Sportstudium. Oh, du lernst, du musst in deinen roten Bereich gehen beim Trainieren, sonst tut sich nichts. Du entwickelst dich aber nur vorwärts und baust nur Muskeln auf, in der Trainingspause. Wenn du jeden Tag trainierst, geht so runter mit deiner Leistung.
Stimmt.
Das ist mal interessant.
Das war bei meinem Schwimmtraining früher auch so.
So, ne? So, also in der Musik ist die Pause das Tolle. Im Theater, wenn da mal 10 Sekunden nichts gesagt wird, ist das Pause. Das muss man mal durchhalten. Schaffen wir gar nicht mehr. Aber das ist wirklich auch physiologisch lebenswichtig. Und wir haben die Gesellschaft auch hier durch Social Media und Technologie wirklich irre gemacht. Unsere Gehirne in den letzten, ich glaube, 7000 Jahren sind wieder kleiner geworden, weil wir auch das alles outgesourced haben. Möglicherweise sind wir deshalb auch ein bisschen weniger menschlich geworden, weil wir das auch outgesourced haben. Let's see. Also insofern ist das total wichtig. Ich bin mir dessen bewusst. Das Tolle an kreativen Dingen ist, du bist gar nicht in Versuchung, es zu prozessualisieren. Du weißt ja gar nicht, wann dir was einfällt. Ja, machst eben. Du mal was, dann legst du dich wieder zurück, dann guckst du dir wieder was an, tauschst dich mit uns aus. Wir haben alle sitzen an einem Tisch, damit alle irgendwie alles mitkriegen. Das muss im Unterbewusstsein auch funktionieren. Und Kreativität ist wie in der Natur die Mutation. Bei uns heißt das Gedankensprung. Auf einmal verbindest du Dinge, die überhaupt nicht zusammenkommen und denkst, ach guck mal, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Und dann wird es wirklich neu. Und jetzt gibt es 2 Arten. Die einen finden das total aufregend, weil das neu ist. Und die anderen kriegen Angst, weil sie nicht wissen, was passiert da jetzt. Und die gesamte Wirtschaftswelt kam mit den Managern vom Weg ab. Bis dahin hatten wir das Land Wirtschaftswunder, ne, der Gründer und Erfinder. Und dann kam das Land der Optimierer und Effizienzsteuerer. Also wir haben kein Auto mehr erfunden und keine Kopfschmerztablette und keine Filtertüte. Wir haben schon dafür gesorgt, dass die Autos besser aussehen. Aber natürlich ist es viel leichter, der Finanzwelt zu verkaufen, zu sagen, wir nehmen hier ein paar tausend Leute raus, ne? Wir lagern die Produktion aus nach. Und dann kann ich dir direkt vorrechnen, jetzt schon, was am Ende dabei rauskommt.
Aber ich unterbreche dich jetzt mal an der Stelle. Denkst du, dass durch die Krise und das, was jetzt passiert ist, dieses Umdenken, dieses Transformatorische, dass das wirklich so angestoßen ist, dass wir wirklich dieses Klimawandel, Gesellschaftsbeitrag und all das, was so ein bisschen gesät ist, dass das jetzt eine neue Währung wird? Also, dass dieses, ich schaue da anders drauf und es ist eben nicht nur die Zahl, alle tun jetzt so, ne? Sustainability und wir, das ist jetzt hier die neue Währung. Und ich glaube das auch, dass es jetzt wächst an der Stelle und dass es noch eine Kurve macht, nach unten, nach oben, aber so stetig anwächst auch. Also hat das nachhaltige Wirkungen? Denkst du, dass dieser Drive groß genug ist jetzt heute, dass wir das durchhalten? Ist eine große Frage, weiß ich. Aber
ja, es braut sich noch zusammen und es ist unaufhaltbar dort. Also Manager denken ganz oft, das sind stufenweise Entwicklungen, aber alles ist exponentiell. Da passiert ganz lange nichts unter der Oberfläche und dann kommt es eruptiv nach oben und dann ist nichts mehr aufzuhalten. Andersrum auch. Ganz lange kannst du 4% weniger Passagieraufkommen managen. Aber irgendwann ist der Stecker gezogen. Oder ich war beim Handelsblatt, gedruckte Zeitung. Weißt du, Auflagenverlust 4%, kriegst du immer irgendwie gemanagt. Aber irgendwann ist der Stecker gezogen, ganz schnell. Und dann gibt es keine Zeitung mehr im Postkasten. Und das ist nicht mehr aufzuhalten. Warum? Weil es so alternativlos ist ein doofes Wort, weißt du, weil es so dramatisch auf einmal wird. Jetzt wird es wirklich spürbar, sichtbar. Wenn wir bei uns in Deutschland bleiben, hatten wir das Gefühl, nach dem Zweiten Weltkrieg, jede Generation hat es mal besser. Meine Kinder sollen es mal besser haben als ich. Jetzt sind wir nicht mehr so sicher. Jetzt sind wir nicht sicher, ob die Welt unserer Kinder oder Enkelkinder nicht schlechter ist. Und das macht was. Weißt du, also wenn du negativ in die Zukunft guckst, was passiert dann eigentlich mit einer Gesellschaft, mit Menschen? Und dann fangen sie an, Dinge in Frage zu stellen, Dinge radikal, konsequent abzulehnen und eben auch mal was Neues auszuprobieren. Und dann geht schon was.
Und was ich dann spannend finde, ist die Frage, wie kriegt man diese kollektive Kreativität dann auch hin? Weil du merkst ja dann ab einem bestimmten Moment diese Unruhe, ne? Und das ist deine eigene Unruhe und vielleicht die Unruhe deiner Nachbarn oder die Unruhe deiner Freunde oder deiner Familie, die sagen, hey, da muss man doch jetzt was machen. Und im Unternehmen hast du ja dann auch das Momentum, wo du sagst, ja, und jetzt lasst uns da jetzt kreativ dran arbeiten. Und dann, klick, müsste man eigentlich den richtigen, ich sage jetzt mal Teaser oder Kickoff oder so haben, dass das so wie eine Welle sich fortsetzt und beginnt und größer wird. Und da bin ich immer ganz neugierig, was können das für Trigger sein? Also kann man, was muss man für eine Umgebung schaffen, damit man in diesen Move kommt? Weil spüren tust du ja schon, dass was geht, aber so richtig Gas geben. Und vielleicht kannst du aus deinem Unternehmensumfeld einfach mal so ein Teaser oder ein Sneak Preview rauslassen. Was ist es, was man dann braucht, um zu zünden?
Ja, also wenn man ein großes, gemeinsames, sehnsuchtsvolles Bild hat, das hilft sehr. Wir haben das gesehen, als der Coronavirus auftauchte auf einmal, haben sich alle Forscher weltweit zusammengeschlossen. Alle Daten, alle Ergebnisse waren für alle verfügbar, um zu sagen, wie kommen wir am schnellsten zum Ziel. Das ist ziemlich schlau, weil dann gab es 6 unterschiedliche Ansätze. 2 haben gar nicht funktioniert, 2 haben nicht so funktioniert, 2 haben super funktioniert. Wer in der Covid, was ist das denn, Handling, in der Öffentlichkeit auch nicht schlecht gewesen. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Zahl vorgegeben, der Inzidenzwert von 50 und der definiert alles. Weißt du, man hätte ja mal sagen können, die einen probieren mal, der Arzt ruft an und sagt, Frau, ihr Impfstoff ist hier, kommen Sie mal her. Vielleicht sind die viel bereiter, viel weniger diskussionsfreudig, wenn ihr Arzt sie anruft, zu sagen, dann mache ich das auch. Die anderen machen es vielleicht mit Verlockung und Zugaben oder Geldgeschenk. I don't know, aber dann hättest du in der Vielfalt des Experimentierens vielleicht viel schneller, viel bessere Lösungsmöglichkeiten gefunden. Und das lassen wir gar nicht mehr zu. Ute hat das vorhin angesprochen. Wir sind in dem Reflex, immer sofort die Antwort finden zu wollen. Mhm. Die große Aufgabe der Zukunft ist, wir müssen erstmal die richtige Frage finden.
Guter Punkt.
Und wenn du sagst, jetzt weiß ich, was das Thema ist, dann kriegst du einigermaßen schnell die Lösung auch hin.
Ja, weil da sind wir immer so in der operativen Hektik, ja. Da machen wir eben keine Pause, sondern es wird einfach da gearbeitet und wir treten nicht zurück und schauen uns das Gesamtbild an und so weiter. Ne? Und dann, ja, dann arbeiten wir ja eigentlich auch oft am Thema dann vorbei. Ne? Statt, und ich bin eigentlich, habe ich gedacht, Mann, ist doch geil, jetzt, jetzt werden wir vielleicht mal ein bisschen frieren, wir müssen uns damit auseinandersetzen oder vielleicht mal ein bisschen Verzicht üben und so weiter. Wie können wir denn jetzt kreativ damit umgehen? Und da bin ich bislang ein bisschen enttäuscht von der Gesellschaft, von der ich umgeben bin. Weil wie wird das geregelt? Da werden Gelder verteilt, ne? Also so nach dem Motto, nee, also es wird halt teurer, aber ihr müsst ja nicht frieren, ne? Wo ich denke, ja, aber wenn wir jetzt über 2 Grad sprechen, wo ist denn das Problem? Da kram ich mal die alte Skiunterhose raus und den dicken Pulli, den Mutti mal gestrickt hat und wird doch schon gehen. Dann lass uns doch mal überlegen. Also ja. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt auf die Generation meiner Eltern schaue, als Kriegskinder, die sind so kreativ, was das angeht. Also wenn ich meinen Vater anschaue mit 91, machst dir kein Bild, was der jetzt schon für tolle kreative Ideen hat, wie der jetzt sein Leben managt.
Ja. Hammer. So, und die Ideen gibt's, die brauchen eine Bühne, die brauchen eine Plattform, die brauchen eine Erzählung, ne? Die brauchen ein paar Helden, die man sich auch gerne anguckt, Heldinnen natürlich auch, ist ja klar, dann geht schon was. Man kann es eben nicht wegdelegieren. Der Unterschied zwischen, andersrum, ich würde sagen, eine Haltung braucht Handlung, sonst ist das nur eine Meinung. Weißt du, und wir haben ganz viele Leute, die haben eine Haltung, aber nur so lange sie da stehen können mit gekreuzten Armen und irgendwas sagen können. Und die kommen gar nicht ins Handeln. Ich merke schon, auch in unserem Umfeld, da probieren ziemlich viele Leute ziemlich viel aus. Also von der Solaranlage bis zu dem Installateur, der jetzt die Heizung irgendwie runterdreht, bis zu der Dusche, darfst du nur noch kalt duschen, bis ich weiß gar nicht was. Aber eine Menge, manchmal absurde, manchmal interessante Sachen, wo du denkst, ja, das ist schon ein kleines Erweckungserlebnis. Die Schmerzen sind nicht so groß. Auch Auto mit 100 fahren könnte man überleben, würde man denken. Weißt du so? Aber wir trauen den Menschen eben auch nichts mehr zu.
Ja, in der Tat. Und wir sitzen natürlich auch in einer fetten Komfortzone, ne? Machen wir uns nichts vor. Und alles, was uns antreibt, ist ja diese Gier, ist ja am Ende auch zu größten Teil unserem Komfort. Also dient ja unserem Komfort. Ne? Also, dass wir es warm haben und dass wir nicht laufen müssen und um Gottes Willen keine öffentlichen Verkehrsmittel und es muss alles bequem sein und so weiter und so
fort. Ja, ich bin aber nur deshalb, weil wir unser Inneres noch nicht gefunden haben. Dann betäuben wir uns, weißt du, mit großen Wohnungen, mit teuren Urlaubsreisen, mit was auch immer. Ich habe 3 Kinder, von denen hat keiner ein Auto. Könnten die haben.
Ja.
Weißt du, finden die doof und die finden, dass ich jetzt eins habe, finden die oberdoof.
Wirklich?
So. Ja. Von denen isst keiner Fleisch. Also mein Leben ist nicht so leicht, meine Frau auch nicht. Kannst du dir vorstellen?
Nee, klar.
Man kann das überleben, sag ich dir.
Du grillst alleine. Ich sehe dich da mit dem riesigen Steak und alle anderen.
Ich komme da gar nicht an die Grillzange dran. Aber da ist das Bequemlichkeitsthema keins, weil sie das für bedeutsam empfinden.
Ist das fantastisch, weißt du? Mein Gott.
Und aber das, also dieses in Berührung mit sich selbst einmal kommen, mit dem, was wichtig ist. Meinetwegen durch deine Kinder oder durch deine Enkelkinder, ist fast egal, was dir irgendwie die Augen öffnet. Das muss es eben geben. Und wenn du die Leute nicht rauskriegst aus ihrem Trott sozusagen, dann wird es eben schwer. Und es gibt auch Hoffnungslose, das ist ja klar. Aber um die sollten wir uns nicht kümmern. Fangen wir mit denen an, die noch erreichbar sind.
Und da komme ich noch zu deinem Lieblingsthema Kommunikation, weil am Ende hat das ja auch ganz viel mit Sprache zu tun.
Ja. Ne?
Also ich habe neulich mal gedacht, also ich werde jeden Tag versucht zu animieren in Nachrichten von Angst-Messages, von Stress, von wenn du das nicht machst, passiert das und das. Und ich finde, es hat so immens zugenommen, dieses Bedrohen und gedroht bekommen und Schreckensszenarien aufzubauen, dass das teilweise auch da schon eine Reaktion von Menschen ist, ich schalte gar nicht mehr die Nachrichten ein, fand ich interessant. Aber das andere auch, ist es wirklich immer dieses Angstbild, was uns so fasziniert. Und zurück zu dem Purpose am Anfang, wofür bin ich denn da und was mache ich dann eigentlich? Also gesellschaftlich gedacht, sind es doch eigentlich die guten Nachrichten und sind es doch eigentlich die Dinge, wo was spannend ist, wo Neugier passiert etc. wer oder mal ganz platt gesagt, wie können wir das durch Kommunikation jeder selbst ändern oder was ist unser Beitrag dazu? Das stelle ich mir ganz oft die Frage.
Also, Nummer eins, es war immer schon so, wisst ihr noch, als Goethe den jungen Werther geschrieben hat, wie viele junge Männer sich da umgebracht haben. Wenn Zeitungen sagen, da wirft sich einer von Zug, wie viel sich dann am nächsten Tag von Zug werfen. Also das ist schon wirklich ein dramatischer Nachahmereffekt. Den gab es immer schon. Es ist viel, viel, viel schlimmer geworden durch die verantwortungslosen sozialen Medien. Warum? Wie funktionieren die? Die funktionieren Nummer eins, ich will, dass du wiederkommst, Dörte. Und ich will, Uta, dass du so lange wie möglich hier bleibst. Und damit machen die dich süchtig. Die haben jetzt nicht so eine Grundprägung, wie sie dich irgendwie entwickeln wollen, aber die sagen, guck mal, du hast die Anlage und es wird immer ein bisschen intensiver, ein bisschen extremer in die Richtung, in die du sowieso geprägt bist. Und damit treiben sie die Gesellschaft auseinander. Es gibt nichts Verbindendes. Die Lautstärke, der Grad der Pornografie, die Radikalität der Sprache, weißt du, alles wird immer mehr, lauter, aggressiver, intensiver. Und das ist wirklich ein dramatischer Effekt. Und es hilft abzuschalten. Sonst ist das wirklich lebensbedrohlich, depressiv, krankheitsfördernd. Also Menschen, die das machen, die sind schon mal auf einem guten Weg.
Ja, und Hashtag gute Nachrichten habe ich jetzt mal verfolgt. Das passiert jetzt mehr und mehr. Und ich finde, also da muss es irgendwas geben, was wir auch noch anstoßen können. Da denke ich schon jetzt seit ein paar Wochen drüber nach, wie Hashtag gute Nachrichten sich mehr verbreitet.
Aber zurückkommend auf das Arbeitsumfeld. Du sagst, Kommunikation ist eine Königsdisziplin, können Dörte und ich nur mehrfach unterstreichen. Es gilt, den Funken zu zünden und zu reden wie ein Mensch statt wie ein Funktionsträger. Ja. Aber jetzt ist ja nun nicht jeder geboren als Sprachtalent und hat diese Präsenz und kann diesen Funken zünden. Kann man das lernen?
Nee, man kann es ein bisschen üben. Aber ich glaube, es wirklich gesagt, da bin ich fest von überzeugt, Uta, ist nicht wichtig. Warum, ehrlich gesagt? Menschen können super in Gesichtern lesen. Also, die beiden BioNTech-Gründer, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, die sind ein bisschen autistisch, die sind nicht wortgewandt, die sind nicht eloquent, die kommen nicht in den Raum und füllen den ganzen Raum. Die haben geheiratet vor 20 Jahren und sind aus dem Standesamt nach Hause, schnell wieder Kittel an und ins Labor. So, weil ihnen das wichtig ist. Aber die sind so glaubhaft in dem, wie sie sind, in ihrer Verschrobenheit, in Anführungsstrichen, dass man denkt, ja, verstehe ich. Herr von Metzler, ne, Bankier aus Frankfurt, kennt ihr wahrscheinlich. Ein total leiser, warmherziger Mensch. Der ist nicht eloquent, der hat eine Swatch-Uhr, der ist ganz leise, der füllt eigentlich auch gar nicht den Raum. Aber in der Wärme ist er sehr berührend dann doch. Und insofern ist wichtig, was ist eigentlich mein Kanal? Was ist meine Stärke? Wofür kann ich stehen und wofür auch nicht? Und dann gibt es andere Aufgaben, wo du sagst, jetzt brauchen wir den Typ Autoverkäufer. Der muss jetzt mal raus mit der Nachricht. Der muss die Leute mal irgendwie auf Deck treiben. Und jetzt brauchen wir den pingeligen Erbsenzähler. Damit Leute wissen, wenn die geguckt hat, dann ist auch wirklich alles in Ordnung. Da muss ich nicht nochmal nachzählen. Weißt du, also insofern, es ist, glaube ich, auch eine Verblendung zu sagen, alle müssen alles kommunizieren können und die einzige Art zu kommunizieren ist, sich vor die Kamera zu stellen und eloquent zu jedem Thema reden zu können.
Also es geht um Authentizität dann vor allen Dingen und sich selbst.
Ja, authentisch ist so ein schwieriges Wort, weil du natürlich in der Rolle bist, weißt du? Also es geht um Wahrhaftigkeit, um zu sagen, ich verstehe schon, dass ein CEO nicht so sein kann, wie er zu Hause am Grill ist, verstehe ich schon. Und das wäre wahrscheinlich noch nicht mal gut, wenn er so wäre. Aber er ist wahrhaftig. So wie der ist, ist er auch. Jetzt im Anzug und mit Krawatte. Und ich kenne ihn. Vertrauen bedingt Vertrautheit, haben wir vorhin schon mal gesagt. Ich weiß, wer er ist. Damit fängt es mal an.
Ich muss
nah rankommen. Die meisten CEOs, weißt du, wenn wir jetzt bei DAX 40 bleiben, wir machen mal die Augen zusammen und sagen, pass auf, der Chef von Fresenius, wie sieht der eigentlich aus? Wie heißt der Chef von BASF? Weißt du, jetzt sind wir wirtschaftsinteressiert, die sind alle in Sichtweite bei euch, die könnten wir kennen, aber kennen wir nicht. Und das ist eben ein Problem. Wenn ich das Gesicht nicht kenne, die Persönlichkeit nicht kenne, ich nicht einschätzen kann, wie die Person ist, dann höre ich nicht zu, glaube ihm auch nicht. Früher hieß das Management by Walking Around. die Leute kannten, ne, wie ich aussehe und mir auf die Schulter geklopft und meine schlechten Scherze gemacht, aber die wussten, was sie von mir zu halten haben. Management bei Mailing Around geht aber nicht.
Weil du die Gestik und die Mimik brauchst, ne? Und ich
total, fand, und das persönlich, ja.
Ja, und was ich so faszinierend fand, wir hatten mal so eine Benchmark-Lernreise, wie auch immer, und das Unternehmen, wo wir hingefahren sind, da hat wirklich der CEO mit aus vollem Herzen gesagt, er checkt jede Woche seinen Kalender und 20% seiner Zeit verbringt er mit Kunden und mit Mitarbeitern. Und seine Sekretärin hat den Job, immer seinen Kalender zu checken und ihm zu sagen, hör mal, du hast hier deine 20% noch nicht, was machst du jetzt am Freitag? Und die nimmt ihm brutal die Termine raus. Und das fand ich unglaublich, weil es war kein kleines Unternehmen. Und ich fand einfach diesen Workhack so, so cool, weil es dir einfach genau das gibt, was du gerade sagst, dran sein, ne? Dran sein am Kunden, zuhören, sehen, was passiert, im Geschehen sein, Eindrücke sammeln, verarbeiten, Inspiration bekommen oder eben halt auch mit den Mitarbeitern genau das Gleiche zu machen und Vertrauen zu schaffen, indem man vielleicht auch einen Dissens hat, ja, oder was Tolles zusammen feiert oder einfach gemeinsam auf ein Ding guckt, ne, und das große ganze Bild gestaltet. Das fand ich beeindruckend und dann habe ich gedacht, Mensch, das möchte ich auch gerne und noch schaffe ich es nicht. Also ich habe keine Sekretärin leider, aber der Fakt ist, ist das Beispiel rufe ich mir immer wieder vor und ich glaube, das ist zielführend.
Also wir sehen, glaube ich, und ich kann das aus eigenem Erleben als Chef so einer, ne, großer Häuser dann doch sagen, wenn du kein Gespür für dein Unternehmen hast, weil du gar nicht mehr in die Berührung kommst mit Menschen, Kunden und Ähnlichem, dann geht's schief, dann ist jede Entscheidung falsch. Und Menschen sind körperliche Wesen, also ihr müsst bei euch nur durch die Gänge laufen, dann merkt ihr, irgendwas stimmt heute nicht. Muss gar keiner was gesagt haben, weißt du? Und wenn das aber fehlt, dann ist schon meistens ein schwieriger Moment.
Also ich gucke natürlich leider immer wieder ein bisschen auf die Uhr.
Nein,
wir können das noch nicht aufhören. Sag mal, nochmal zu dir persönlich. Kennst du diese Vielfaltigkeit des Tages? Also diese Idee, es gibt 16 Wachstunden am Tag, ne? 8 Stunden schläfst du, 16 Stunden bist du wach. Und diese 16, 4 Stunden wie folgt zu nutzen. 4 Stunden für Haus- und Familiencare. 4 Stunden arbeiten, 4 Stunden Self-Care, also ne, dich weiterentwickeln, dich pflegen und so weiter, und 4 Stunden dich in den Dienst der Welt zu stellen. Finde ich, klingt ja erstmal ganz schön. Wie sieht dein durchschnittlicher Alltag aus?
Anders. Also im Tag würde ich das auf keinen Fall hinkriegen. Ich habe gerade gedacht, ist meine Zeitschleife das Jahr? Also, ne? Also weißt du, das ist jeden Tag lässig, ne? So, wenn du
ja, Kunden klar.
Dominiert und strukturiert bist, geht das nicht. Nummer eins, glaube ich, ist es total wichtig, dass man alle 4 Felder bedient. Ich glaube, im Laufe einer Woche, im Laufe eines Jahres, vielleicht sogar im Laufe eines Lebens, gibt es unterschiedliche prozentuale Anteile. Darf man Zeiten haben, wo man gar nichts davon bedient? Das würde ich denken, nein. Aber kann sein, wo du sagst, mal eine Stunde in der Woche, ihr, ne, was mache ich für die Welt, kann schon helfen, damit ich das Thema bediene. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, mache ich das auch mal 3 Wochen lang am Stück oder was auch immer. Insofern, Kreative, du merkst, reagieren immer allergisch auf Regeln.
Klar, Gott sei Dank. Ich sagen,
ist eine gute Idee, aber die Regeln, die ignorieren wir jetzt mal.
Ja, finde ich gut. Das gefällt mir gut. Dörte, brennt dir noch was auf der Seele?
Also mir brennt noch ganz viel auf der Seele, ja, aber ich sehe auch die Zeit, Uta. Und also Frank, es ist unheimlich inspirierend und auch wirklich spaßig, hier ernste Dinge so zu besprechen, wie wir es gerade machen. Ich hätte jetzt noch ein paar Dinge zu den 10 Geburten gefragt, aber das fand ich auch extrem cool. Also Buch kaufen und lesen, weil die 10 Geburte, die da in dem Buch hinten drin stehen, die sind echt cool. Das müssen wir dann verlagern, glaube ich, zeitlich, Uta.
Können wir dir noch ganz kurze, knackige Fragen stellen, also die du jetzt quasi nicht in den Sätzen, sondern wo du dich für was entscheiden musst, so ein bisschen wie der Podcast alles gesagt. Gendern oder nicht gendern?
Gendern.
Duzen oder siezen?
Duzen.
Großraum oder Einzelbüro?
Großraum.
Präsenz oder Homeoffice?
Wie jeder will. Sonst Office.
Yes.
Aber wie jeder will.
Also ja. Gut, und dann wirst auch du hoffentlich jetzt unsere schöne Rubrik bedienen, die 3 Fragen an, also deswegen auch für dich die Frage, welcher berühmten bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig, möchtest du gerne mal 3 Fragen stellen? Und welche Fragen wären das?
Oh, ich bin nicht sicher, ob ihr die kennt und ob ich die kenne, aber ich würde die gerne kennen. Mein Schutzengel.
Ah, oh ja.
Dann würde ich, und dann würde ich sagen, sag mal, wie geht's dir? Kann ich irgendwas für dich tun? Bist du gut drauf? Dann wüsste ich gerne, sag mal, gibt es noch mehr von euch? Kann ich sie mal kennenlernen? Und das Dritte, vielleicht würde ich ein paar Vorwürfe machen und sagen, sag mal, wo warst du eigentlich genau an dem und dem und dem und dem und dem Tag?
Das ist schön.
Ja, das finde ich auch sehr cool.
Das gefällt mir gut. Ich stelle mir immer vor, dass das ein Team ist. Also das ist nicht nur einer.
Ja.
Das ist, ja.
Ja, ich hoffe auf die Antwort. Wenn das so ist, würde ich mich auch wohler fühlen.
Wir stellen uns das jetzt einfach mal so vor, Frank.
Lieber Frank, hast du vielleicht noch ein Schlussstatement für uns, mit dem wir dann ganz beseelt hier enden können und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, also steht auch in dem Buch, habt ihr vielleicht beide gelesen, das ist eins meiner Lieblingszitate und jetzt bin ich schon alt, ich habe schon viele gelesen. Wie immer, das ist ein bisschen das Peinliche von Albert Einstein, aber der hat gesagt, Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat. Und ich finde, das macht den Unterschied und das ist sehr schön, die schöne Perspektive auf die Lösung der Welt und so geht es eben auch.
Das ist wahr. Das ist vielen, schön. Vielen, vielen Dank dafür. Danke
vielen
für
Dank,
deine
dass
Zeit.
Ich hier sein durfte.
Danke für deine Zeit, lieber Frank. Danke für alle Impulse. Das ist wieder eine Folge, die man sich ganz, ganz, ganz oft anhören kann. Und das ist das Schöne. Ansonsten, Leute, kauft das Buch. Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Und Frank, wir hoffen natürlich, dass das nicht dein letztes war. Also hau in die Tasten und beglück uns bald wieder.
Ja,
vielen Dank.
Wir kaufen dich mal ein als Keynote-Speaker. Da kann nur was Gutes bei rumkommen.
Ja, freue ich mich. Also. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dann sehen wir uns an Bord, in der Luft, ne, oder in Frankfurt.
Das wollen wir doch stark hoffen.
Ganz herzlich willkommen, da freuen wir uns drauf.
Bis tschüss, dann. Tschüss. Ja, Dörte. So, das war Frank.
Eine der spritzigsten Stunden in der letzten Woche.
Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt so gute Laune. Das ist natürlich auch wieder so stimmungserhellend. Man möchte jetzt eigentlich sofort loslegen, ne? Irgendwie was Berge versetzen, halt so die wirklich großen Dinge machen.
Total, total. Beseelt sein, Kreativität checken, Spaß haben, ins Disneyland gehen und einmal irgendwie total crazy sein. Hat er alles getriggert.
Und das haben wir so nicht besprochen, aber zwischendurch dachte ich, und es ist eben nicht das Bällebad. No? Es ist nicht die Hängematte, es ist nicht diese Pseudo-Kreativkultur, ne? Die sich ja manche Unternehmen so geben, um jetzt irgendwie in der Zukunft mitzumischen, sondern es ist eben ja diese echte Kreativität, dieses echte Interesse an Menschen, um das es geht.
Mhm. Und ich fand das auch cool in seinem Unternehmenstitel, weil Human Unlimited ist wirklich das, was er verspricht, ne? Und er hat es voll auf den Punkt gebracht. Ich lese auch gerne seine LinkedIn-Posts und he is what he talks, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und auch dieses, ich weiß jetzt nicht, ob das ihr Purpose ist, haben wir gar nicht besprochen, fällt mir gerade ein, obwohl ich die Frage aufgeschrieben hatte. Aber es steht ja auf der Unternehmenswebsite, warte mal, Human is the next big thing. Heißt es meines Erachtens, genau, Human is the next big thing, das sagt ja alles aus, ne? Und das ist, finde ich, auch so verheißungsvoll.
Absolut.
Und daran möchte ich unbedingt glauben und das ist das, was mich jeden Morgen aufstehen lässt, wenn ich ehrlich zu mir bin, diese Hoffnung, dass das wiederkommt oder dass es kommt oder wiederkommt, whatsoever, aber dass es heute hoffentlich oder hoffentlich bald in Zukunft wieder um das Menschsein geht.
Und ich fand spannend heute die Thematik über die 2 Gehirnhälften, weil darüber haben wir auch schon so oft gehört, gelesen etc. Aber es ist halt wirklich so, wenn du die eine zu wenig trainierst, da fehlt echt was. Ne? Und deshalb, das hat er heute nochmal gut rausgebracht. Und auch wenn es ein bisschen theoretischer ist, also ich habe auch meinen Purpose und ich stehe auch morgens auf, weil ich denke, hey, es geht weiter und das Gute ist da, man muss es nur irgendwie aufdecken und finden und rauskitzeln. Aber was er mir echt nochmal heute so mitgegeben hat, ist wirklich diese Frage, wann benutze ich diese Gehirnhälfte und was tue ich, um die zu trainieren? Und auch dieses sportliche Trainieren, ne, drauf gucken, dranbleiben und so, ne. Und ich gehe schon oft auch in kulturelle Events und treffe völlig verschiedene Menschen. Aber ist mir nochmal so klar geworden, dass das echt so lebensnotwendig ist und so wichtig einfach.
Ja, das und eben auch die Pause einmal, um überhaupt der Kreativität einen Raum zu geben, aber auch um sich zu erholen, ne? Und genau, also wenn du auf Leistungssportler schaust oder andere, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber letzten Endes wissen wir das ja auch, ne? Dass zumindest der Körper, aber auch unser Geist Erholung braucht, um wieder Höchstleistung produzieren zu können, ne? Also alles andere ist auch wirklich total dämlich. Und trotzdem sind wir so im Hamsterrad, dass wir das ausblenden, ne? Also da haben wir echt einen blinden Fleck. Also können wir uns jetzt wieder auf unsere eigene Karte schreiben, dass wir da achtsamer sind, bewusster durch den Tag gehen, uns das alles wieder ins Gedächtnis rufen, uns gegenseitig dran erinnern, ne, liebe
Leute. Genau, das machen wir. Unbedingt.
Genau. Also ich hatte sehr viel Freude und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir stellen noch alle Informationen natürlich in die Shownotes, ne? Und dann kann man sich das alles nochmal zu Gemüte führen und sich da mal mit beschäftigen. Und wer weiß, vielleicht macht es hier und da Klick, was den persönlichen Purpose angeht, aber auch was den Sinn beim Arbeiten angeht und so weiter. Und dann haben wir vielleicht doch wieder ein kleines Lichtlein angezündet, Dörte.
Ne? Absolut. Das ist cool. Und jetzt die Frage, was machst du heute Abend noch? Machst du jetzt nichts? Es kommt jetzt deine kontemplative Zeit?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich meditiere ja viel, aber ich dieses wirklich, also außer jetzt beim Zugfahren oder so, und da genieße ich das sehr, und selbst Autofahren, obwohl man sich da konzentrieren muss, hat auch oft was Kontemplatives. Aber sich wirklich ans Fenster zu setzen und jetzt wie aktuell in den Regen zu schauen und gar nichts zu tun, das fällt mir schwer. Das fällt mir tatsächlich schwer. Wobei ich jetzt gerade in mir einen unheimlichen Drang verspüre, mich zu bewegen, weil ich den ganzen Tag auf meinem Hintern gesessen habe. Aber ich werde jetzt nicht mehr rausgehen, das weiß ich. Ich werde mich jetzt noch auf meine Yogamatte begeben. Das habe ich mir heute Morgen geschworen. Und werde jetzt noch ein bisschen Yin-Yoga machen. Und du?
Da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich habe heute noch eine kleine Arbeitssession vor mir. Aber ich hatte jetzt glücklicherweise eine sehr schöne Pause. Und bei mir hat es aufgehört zu regnen und ich sehe die Berge noch nicht. Aber ich habe jetzt in meinem Büro ja Gott sei Dank Bergausblick hin und wieder. Und da freue ich mich dann schon morgen drauf und hoffe, dass ich jetzt nicht mehr so lange hier sitze.
Das hoffe ich auch. Sonst muss ich ja dich nochmal erinnern.
Genau.
Worüber wir gerade gesprochen haben. Na gut, Leute, dann bring das mal gut hinter dich. Hab noch einen schönen Abend. Und ja, bis bald. Leute, macht's gut, bleibt gesund. Love, don't hate. Und bis bald. Tschüss, liebe Dörte.
Tschüss, liebe Uta.